Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
E-Rezept, Wettbewerb, Apothekenreform. Wohin steuert der Arzneimittelversand? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz im Gespräch mit Heinrich Meyer über die Apothekenreform, Wettbewerbsungleichgewichte im Versandhandel und den Stand der Digitalisierung in der pharmazeutischen Versorgung.
Der Bundesverband Deutscher Versandapotheken, kurz BVDVA, vertritt die Interessen der zugelassenen deutschen Versandapotheken gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Der Verband wurde 2004 gegründet, als der Arzneimittelversandhandel in Deutschland zugelassen wurde. Am 11. und 12. Juni 2026 richtet der BVDVA seinen 19. Jahreskongress im Steigenberger Hotel am Kanzleramt in Berlin aus.
Heinrich Meyer ist Apotheker, Inhaber der Versandapotheke Sanicare in Bad Lahr und seit 2023 Vorsitzender des BVDVA. Er hat Sanicare seit 2003 mit aufgebaut und den Versandhandel von Beginn an mitgeprägt. Im Interview spricht er über das Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz, über faire Wettbewerbsbedingungen zwischen deutschen und europäischen Versandapotheken und über den Stand bei E-Rezept, elektronischer Patientenakte und Telematik-Infrastruktur. Außerdem gibt er einen Ausblick auf den Kongress und auf das Jubiläum 2027, den 20. BVDVA-Kongress.
Guten Tag, Herr Meyer. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Guten Tag, Herr Nitz. Es freut mich auch, dass wir zusammenkommen.
Es ist zurzeit eine Menge los, was die Apotheken betrifft. Das Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz, kurz APOVWG. Da ist inzwischen wieder Bewegung drin. Könnten Sie unsere Hörerinnen mal kurz mitnehmen? Wo ist aus Ihrer Sicht das parlamentarische Verfahren? Was sind Ihre Punkte, wo Sie da einhaken möchten?
Tatsächlich ist, wenn ich das parlamentarische Verfahren richtig sehe, von außen die begleitende Verordnung eher der Hauptschmerzpunkt der Zeit. Die ist im Notifizierungsverfahren der EU vorgelegt worden und die EU hat Bedenken geäußert, dass es in der vorliegenden Fassung so nicht umsetzbar ist, weil es auch nicht verhältnismäßig ist. Und das sind insbesondere die Regelungen zum Transport, die uns als Versender auch direkt betreffen. Weil das, was man sich da überlegt hatte, wie man kontrollierte Bedingungen herstellen möchte, die aber für Standardsendungen gar keinen Vorteil bringen, hat die EU auch als nicht verhältnismäßig anerkannt, um das Ziel zu erreichen, das damit erreicht werden kann. Weil ausgesprochen worden ist ja eben nicht, dass dadurch eine Qualitätsverbesserung erreicht werden soll, sondern dass das gezielt auch zur Wettbewerbsbeschränkung eingesetzt werden soll, um die niederländischen Versender damit aber auch uns ein bisschen in die Grenzen zu weisen. Aber das ist aus unserer Sicht nicht erforderlich und wir wollen nicht ein Verbot des Versands mit Arzneimitteln durch die Hintertür erreichen. Wir sind der Überzeugung, dass die existierenden Regelungen schon ausreichen, die sehr hohe Verantwortung an die Betreiber übertragen. Wir als deutsche Versandapotheken werden eng überwacht durch die Überwachungsbehörden, die die Zulassung für uns ausstellen und müssen nachweisen, dass wir hier die notwendigen Anforderungen erfüllen, um eine Qualitätssicherung der versendeten Produkte sicherzustellen. Und das halte ich auch für eine gute Regelung, dass man qualifizierten Anbietern solche Pflichten überträgt, im Sinne auch eines Bürokratieabbaus. Und jetzt sind Regelungen da vorgesehen worden, die unnötig Bürokratie schaffen, ohne zusätzliche Sicherheit. Wenn man der Meinung ist, wir haben gar kein Regelungsdefizit, vielleicht ein Überwachungsdefizit. Wenn man das aber so feststellt, dann muss man sich eben überlegen, wie man dieses Überwachungsdefizit aufheben kann, weil möglicherweise niederländische Versender in anderer Form überwacht werden als deutsche Anbieter wie wir.
Meyer, Sie waren auch bei der Anhörung im Gesundheitsausschuss zum APO-VWG und Sie haben auch ein Gespräch mit dem parlamentarischen Staatssekretär Tino Sorge geführt. Wie kommen da Ihre Punkte an? Wo wird es am Ende hingehen?
An der Anhörung selbst war ich nicht persönlich beteiligt, da waren wir als Verband dabei. In der Anhörung sind wir selbst nicht befragt worden und da sind einige Ressentiments eher vorgetragen worden von den Fragestellern. Das haben wir begleitet, indem wir eine ausführliche Stellungnahme abgegeben haben, um die Punkte nochmal klar zu machen. Das Gespräch mit dem Tino Sorger, da war ich mit den Kollegen aus dem Verband vor Ort. Das haben wir als sehr konstruktiv empfunden. Aber man muss jetzt auch sehen, was auf der Arbeitsebene daraus gemacht wird. Ne? Auf der einen Seite stellen wir schon fest, dass ein politischer Wille existiert, gute Regelungen zu finden, die diesen etablierten Versorgungskanal nicht unnötig beschränken. Weil das ist schließlich ein Teil der Arzneimittelversorgung seit mehr als 20 Jahren, der auch sehr geschätzt wird von den Bürgern und Bürgerinnen im Lande. Heute Morgen las ich dazu einen Artikel, dass es einen angepassten Verordnungsentwurf geben soll. Der ist mir noch nicht bekannt, wo insbesondere auch diesen Fragestellungen Rechnung getragen wird. Das beobachten wir natürlich mit Interesse und müssen mal schauen, welchen zusätzlichen Handlungsbedarf wir da vielleicht noch erkennen.
Kommen wir vom Inland aus zur Gesamtsituation. Es gibt Wettbewerbsungleichgewichte zwischen deutschen und ausländischen Versandapotheken. Die dürfen beispielsweise Boni geben, deutsche Versender dürfen das nicht. Wie real wirkt sich dieser Wettbewerbsnachteil heute im Alltag auch Ihrer Mitglieder im Verband aus? Können Sie unseren Hörerinnen da ein bisschen Einblick geben?
Am deutlichsten wird das bei dem Thema Rezeptanteil in Versandapotheken. Wir haben möglicherweise durch die Einführung des Cardlink-Verfahrens ein versandhandelsfreundliches Verfahren bekommen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher draußen ermächtigt letztlich per Handy-App uns die E-Rezepte zuzusenden. Das Verfahren ist noch nicht ganz gelernt, wird natürlich durch die großen Wettbewerber aus den Niederlanden auch durch eine breite Werbekampagne begleitet. Das ist insofern auch für uns gut, dass ja der Umgang mit solchen Apps und mit dieser Technologie auch in der Bevölkerung ankommt. Wir sehen aber, dass die Inanspruchnahme unterschiedlich ist. Einerseits getriggert sicherlich durch die Werbung, aber noch stärker dadurch, dass durch Boni, die dort gewährt werden, schon ein sehr starkes Ungleichgewicht im Wettbewerb zu unseren Lasten existiert. Und dass deshalb, wenn so ein Verbraucher grundsätzlich offen ist für diesen Versorgungskanal, Versandhandel, er natürlich durch diese riesen Boni, die teils gewährt werden, sehr hohe Anreize hat, das in den Niederlanden einzulösen und nicht bei uns.
Die haben auch gefordert, dass es zum Beispiel ein Höchstpreismodell mit Boni, mit Leitblankungen geben könnte. Geben Sie uns da doch nochmal kurz Einblick, was wäre denn eine Lösung, die Sie im politischen Bereich gut fänden?
Grundsätzlich sind wir der Überzeugung, dass ein bisschen Liberalisierung diesen Preisvorschriften sehr gut täte, um Wettbewerb hier auch zu fördern, aber das eben in kontrollierter Art und Weise. Verbraucherinnen und Verbraucher muss klar sein, wenn man von Leitplanken spricht, dass man nicht benachteiligt wird und überhöhte Preise vielleicht auch an einer oder anderen Stelle zahlen muss. Das wäre mit einer vollständigen Liberalisierung theoretisch auch denkbar. Aber dass auch dieser Preiswettbewerb in engen Grenzen gehalten wird, dass es nicht unverhältnismäßig wird an der Stelle. Zusätzlich muss man sich ohnehin die Frage stellen, die Vergütungsthematik ist auch eine, die uns betrifft. Die Kosten werden auch für Versandapotheken ständig höher. Und die Vergütungsanpassungen sind jetzt angekündigt, aber noch nicht da. In welchem Rahmen man sich da überhaupt Boni leisten kann, muss man ohnehin erstmal abwarten. Ne? Aber die Möglichkeit dazu, die halte ich schon für absolut sinnvoll, um dort im Wettbewerb auch aktiv sein zu können.
Kommen wir zum Thema Digitalisierung, E-Rezept, EPA und anderes. Das E-Rezept ist verbindlicher Standard. Ihr Verband fordert die gleichen Zugangsrechte zur elektronischen Patientenakte, die ja seit Oktober 2025 für Leistungserbringer verpflichtend ist. Und Sie würden sich eine Stärkung der Telepharmazie ausdrücklich wünschen und fordern. Das können Sie da nochmal kurz ein paar Details genauer dazu ausführen.
Es liegt mit dem Entwurf für das GEDIG schon mal eine Grundlage vor, die etwas konkreter jetzt ist als das, was in der Vergangenheit diskutiert wurde. Ich will da mal ein bisschen untechnischer sprechen. Bisher war vorgesehen, dass Versandapotheken auf die Akten nur zugreifen können, wenn das in der Akte vom Nutzer freigegeben wird, so wie einzelne Apotheke, die dann auf die Daten zugreifen kann, autorisiert wird. Das ist auch ein etabliertes Verfahren, das grundsätzlich sinnvoll ist. Abweichend davon ist aber geplant gewesen, dass man in Apotheken, wenn man die EGK steckt, einen Zugriff auf die EPA-Daten ermöglicht, um dann Wechselwirkungsprüfungen etc. durchzuführen. Und das ist auch im Versandhandel absolut sinnvoll. Und das Cardlink-Verfahren würde dafür auch die technischen Möglichkeiten bieten. Und das war zuletzt so nicht erwünscht, dass das dazu auch genutzt wird. Was wir aber für absolut sinnvoll halten, weil wir wollen nicht eine Diskriminierung des Versandhandels auf der Ebene sehen, dass es technisch einfach ausgeschlossen wird, was machbar ist. Noch dazu wird uns immer vorgeworfen, wir würden Beratungen nicht so ernst nehmen wie die Apotheke vor Ort. Und dann wird man auf der anderen Seite technisch ausgeschlossen. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Wir wollen unabhängig von dem Einlöseweg des E-Rezepts verlässliche Bedingungen für die Patientinnen und Patienten draußen schaffen, dass man eine umfassende pharmazeutische Beratung bekommen kann. Und die Telepharmazie als solche gehört aus meiner Sicht auch gestärkt. Wir sehen das im Bereich der pharmazeutischen Dienstleistungen, dass jetzt die Ausführungsanweisungen dazu immer vorsehen, dass also ein persönlicher Kontakt zwingend erforderlich ist. Für eine pharmazeutische Dienstleistung wie Blutdruckmessung hat das seine Berechtigung, aber für eine Medikationsberatung ist das absolut nicht erforderlich. Wenn wir Zugriff auf die EPA-Daten haben und in einem telepharmazeutischen Kontakt mit dem Kunden eine Anamnese durchführen können, einer Erhebung aller von der Person eingenommenen Medikamente, dann lässt sich diese Beratung telepharmazeutisch ebenso gut erbringen wie im persönlichen Gespräch. Und da verstehe ich nicht, warum man diesen Anachronismus beibehalten will, dass das nur örtlich passieren kann. Man schließt auch moderne Versorgungsformen in den Offizienapotheken damit aus. Auch moderne Arbeitswelten werden in der Apotheke schwierig. Wir sehen einen hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten in Apotheken und auch den Bedarf, dass man neue Arbeitsformen anbieten muss für die Beschäftigten. Homeoffice ist immer noch sehr gefragt, um die Arbeitsleistungen im vollen Umfang erbringen zu können und das mit dem Familienleben auch zu vereinen. Und dann ist es doch nur sinnvoll, auch Telepharmazie auch für die öffentliche Apotheke zugänglich zu machen, sondern finden wir einen niedrigschwelligen Zugang, der sowohl den Patientinnen und Patienten als auch den Mitarbeitern, die das dann machen, vereinfacht ermöglicht. Dann müssen wir doch aufpassen, dass wir nicht nur alte Prozesse versuchen, digital abzubilden, sondern echte neue Strukturen auch denken wollen, ne, an der Stelle.
Es kommt insgesamt Bewegung in den Markt. DM, Rossmann, aber auch Kaufland haben unterschiedliche Modelle, mit denen sie jetzt sich da in den Wettbewerb einschalten wollen. Mir wäre nochmal wichtig, dass Sie den Eindruck geben, wie sehen Sie Versandapotheken, vor allem deutsche Versandapotheken, im Gesamtkontext des Marktes, weil es wird Ihnen oft vorgeworfen, Sie wollten die vor Ort die Offizienapotheken quasi platt machen. Wie sehen Sie in diesem sich wandelnden Markt insgesamt Ihre Position?
Wir kommen vielleicht zwischen die Räder, zwischen den verschiedenen Entwicklungen. Also auf der einen Seite die öffentliche Apotheke, die diese alten Pfründe sichern möchte und vor Wettbewerb geschützt bleiben möchte. Und auf der anderen Seite große Konzerne, die einsteigen und kundenorientiert oder patientenorientiert Lösungen anbieten. Ne? Weil wenn es dafür nicht einen Bedarf geben würde, dann würden sich diese Konzerne auch gar nicht damit auseinandersetzen. Wir sehen ja bei DM auch ganz andere Modelle, wo es auch in den ärztlichen Bereich hineingeht, weil einfach der Zugang für einen Teil der Bevölkerung zu den etablierten Strukturen nicht einfach möglich ist. Ne? Und selbst wenn man sagt, eine Apotheke hat noch jeder in annehmbarer Entfernung zu Hause, man muss doch auch sehen, dass man der Bevölkerung die freie Wahl lassen muss, in welcher Form sie auf diese Angebote zugreifen möchte. Ne? Und wir sehen eben die großen Konzerne mit auch guten Finanzausstattungen, die sich da ausprobieren können und auch Lücken nutzen können, aus dem Ausland nach Deutschland versenden, um all diese Freiheiten zu nutzen, die wir hierzulande nicht haben. Und auf der anderen Seite alle Regeln, denen wir als deutsche Apotheken unterworfen sind und die uns einschränken, genauso wie alle anderen niedergelassenen Apotheken, die dadurch auch nicht drüber nachdenken können, durch welche Dienstleistungen, die jetzt nicht klassisch in der Offizien erbracht werden, eine Stärkung des Apothekenbetriebs möglich ist. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass man über die Betriebsformen für Apotheken sprechen muss, weil wir in Deutschland ausschließlich inhabergeführte Apotheken kennen mit der Vollhaftung. Und auch das ist mit der modernen Lebenswirklichkeit schwierig vereinbar. Nachfolgeregelungen für große Apotheken sind schwierig zu finden, weil es kaum noch Einzelpersonen gibt, also die derart da einsteigen wollen. Selbst als Apothekeninhaber oder als verantwortliche Person, Filialleiter, muss man darüber nachdenken, ob man diesen Bereich für Teilzeitbeschäftigte komplett ausschließt. Und wenn die das auch in der Gruppe machen als Apotheker GmbH, dann schaffe ich damit auch moderne Betriebsformen, die auch den Bestand der Apotheken in Zukunft sicherstellen können und nicht an der Stelle festhalten, wie das wenige Menschen in Zukunft noch machen wollen.
Über diese alle Themen, die wir gerade angerissen haben, wird es beim 19. BVDVA-Kongress in Berlin am 11. und 12. Juni nochmal in Tiefe weitergehen. Das Leitmotiv des Kongresses ist innovative Entwicklungen und sie wollen da sich mit Telepharmazie und der Integration in den Patientinnenalltag und vor allem mit KI und Daten beschäftigen. Geben Sie uns so einen Überblick, worauf freuen Sie sich beim Kongress, wenn Sie rund einen Monat vorher draufblicken? Was können die Hörerinnen erwarten?
Das Spannungsfeld, das ist sehr groß und das ist super interessant. Kann man sich theoretisch hinentwickeln? Und was haben wir heute an Hemmnissen, um diese Entwicklung zu begleiten? Bei all den Themen, die wir besprochen haben, kam KI noch gar nicht vor. Und die gesamte Entwicklung im Bereich KI, AI oder wie auch immer wir das nennen, die geht schnell voran. Und die Verbraucher fragen uns gar nicht, ob das denn so richtig ist. Ne? Und ich finde, statt in eine Regelungswut reinzugehen, müsste man sich doch viel mehr mit solchen modernen Lösungen auseinandersetzen, um auch konstruktiv eine Basis dafür zu schaffen, wie man das immer noch ordentlich machen kann. Weil wir sehen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher völlig unkritisch auch Gesundheitsfragen bei ChatGPT eingeben. Eine vertrauenswürdige Lösung zu schaffen, ist für die Anbieter unglaublich schwierig. Ne? Wenn man dann auch noch gucken muss, bin ich jetzt im regulierten Bereich, erstelle ich vielleicht ein Medizinprodukt, wenn ich einen KI-Bot anbiete, der in Beratungsfragen einsteigt oder ähnliches. Und der Verbraucher oder die Verbraucherin, die sind ja schon viel weiter in dem Moment, wo sie sagen, das interessiert mich alles nicht. Ich will jetzt mein Problem gelöst haben, ne? Und ich gebe das jetzt in, was weiß ich, welche Maschine ein und dann kriege ich auch eine Antwort. Und wir machen auch Versuche damit. Ein Kollege hat es letzte Woche zu mir gesagt, er ist ja überrascht, wie gut die Ergebnisse sind. Aber wir sehen, dass das schon immer begleitet bleiben muss. Das ist auch unsere Rolle als Apothekerinnen und Apotheker, dass wir in Zukunft verlässliche Ansprechpartner dafür sind, zuverlässige Beratung zu bekommen. Und das wird nicht allein durch KI lösbar sein. Es wird auch nicht ohne gehen in Zukunft. Und jetzt muss man sich damit auseinandersetzen, wie man eine Form findet, dass man die Anwenderinnen und Anwender dabei begleitet, verantwortungsbewussten Einsatz der neuen Technologien dann zu wählen.
Beim Kongress wird von Ihrem Unternehmen Sunnycare Markus Diekmann sprechen über Scale-up AI für Online-Apotheken. Was kann man sich da genau drunter vorstellen? Geben Sie uns mal so eine kleine Sneak-Preview.
Herr Diekmann ist bei uns für Strategie zuständig und für diese digitale Strategie und ist auch ein Vordenker und wird da ja schlecht aus polarisieren, wird da wahrscheinlich auch mal Anwendungsbeispiele zeigen, was eben die Verbraucherinnen und Verbraucher heute schon machen, wie dadurch auch etablierte Strukturen rechts überholt werden. Wo wir uns noch Gedanken machen, wie macht man das richtig, wie regelt man das alles? Und ich glaube, dass es ganz eindrucksvoll ist zu sehen, dass man solche Themen nicht einfach ausklammern kann und sich damit beschäftigen muss, um in Zukunft noch eine Rolle in dem Markt zu spielen. Weil egal, welche Größe man jetzt heute hat, das ist alles keine Garantie dafür, dass wir morgen noch existieren, wenn wir uns mit solchen neuen Technologien nicht auseinandersetzen und einen vernünftigen Umgang damit finden. Ich kenne den Vortrag noch nicht, den er halten wird, aber ich habe eine grobe Vorstellung davon und ich freue mich auch drauf und ich denke, da werden wir alle noch mal ein Stück weit wachgerüttelt werden.
Super. Was auch Sie gerade angesprochen hatten, die Zukunft wird beim Kongress mit dem Startup Award begleitet. Was ist Ihre Ansicht? Was bringen junge Unternehmen dem etablierten Versandhandel, das er vorher noch nicht wusste oder noch nicht hinbekommen hat?
Da bin ich auch gespannt. Wir haben auch in der Vergangenheit schon solche Themen und es muss nicht beschränkt bleiben auf den Versandhandel. Wir als Versandapotheker werden in erster Linie auch dadurch geleitet, was kann man tun, um die Arzneimittelversorgung der Zukunft besser zu gestalten. Und wenn ich so an Technologien wie den 3D-Druck von Medikamenten denke, das ist ja kein versandhandelsspezifisches Thema, aber das im Versandhandel auch stattfinden kann. Oder vielleicht besonders im Versandhandel, weil das nicht jede Apotheke vor Ort vorhalten kann und dann spezialisierte Apotheken diese Dienstleistungen bieten. Und den Versandhandel brauchen, weil man nicht in jede Apotheke reinlaufen kann und sich ein individualisiertes Produkt herstellen lassen kann. Die Technologien sind jedenfalls heute noch sehr teuer. Da gibt es rund um Herstellung von Arzneimitteln, Individualisierung, Beratung, sicherlich super viele Themen, die wir alle noch gar nicht denken können und auf die ich mich freue und auf die Anregungen, die wir dafür auch bekommen für die Arzneimittelversorgung der Zukunft. Und da habe ich jetzt noch keinen Einblick bekommen, was da bisher schon vorliegt. Da bin ich äußerst gespannt. Und eins der heißesten Themen der letzten Jahre war dieser 3D-Druck, wie der sich durchsetzen wird. Die Zukunft dann zeigen, aber da gibt es sicherlich auch noch ganz viele andere Themen, die uns bereichern werden.
Sie sind in den letzten Zügen. Am 11. und 12. Juni findet der 19. BVDVA-Kongress statt und Dann kommt ja das Jubiläum, unser 20. 20 Jahre. Was sind Ihre Gefühle, wenn Sie da dann ins nächste Jahr in die Vorbereitung zu dem Jubiläumskongress gehen?
Im Moment sind die Gedanken natürlich in erster Linie bei dem diesjährigen Kongress, wie im Fußball, ne? Nach dem Kongress ist vor dem Kongress, selbst beim Schlussvortrag denkt man dann schon an den nächsten Kongress. Und ich glaube, das muss noch ein bisschen reifen, was wir da an Ideen entwickeln, weil auch viele Impulse schon beim diesjährigen Kongress gesetzt werden. Aber man wird sicherlich auch mal Revue passieren lassen, was in den vergangenen 20 Jahren so alles passiert ist, welche Entwicklungen wir hatten, wo man vielleicht immer noch auf der Stelle tritt und wo man nochmal einen Versuch wagen kann, endlich den Durchbruch zu schaffen. Die Liberalisierung, das ist ein Thema, das uns von Anfang an begleitet, wo wir jetzt noch nicht so wirklich weit gekommen sind. Wer weiß, wann der Durchbruch an der Stelle kommt, und andere Fragen, die wir vielleicht heute noch gar nicht denken können. Ich erinnere mich in der Vergangenheit an eine Drohnenshow. Das hat sich jetzt in der Arzneimittelzustellung noch nicht so wahnsinnig durchgesetzt, wenngleich wir auch solche Modelle schon gedacht haben und auch gerne mal vorgeführt hätten. Aber das häufig auch noch an ganz praktischen Themen hapert, aber mit einiger Zeit irgendwann dann auch durchsetzen wird und zur Normalität wird, ne? Was man sich bisher noch gar nicht hat vorstellen können.
Herr Mayer, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen für Ihren Kongress und auch für die Verbandsarbeit, aber auch für Sanicare Ihre berufliche Tätigkeit alles Gute und danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch. Herzlichen Dank, Herr Nitz.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/einblick.